Jetzt habe ich den Job, nicht über das Allgemeine zu reden, sondern über einen ganz konkreten Reformvorschlag, der aber nichts an der globalen Analyse, die dahinter steht und auf deren Basis er entwickelt wurde, ändert. Ich setze jetzt ganz viel voraus. Ich sage das vorab noch mal so ganz kurz. Ich setze voraus, dass Sie sozusagen gestern oder durch die allgemeine Debatte schon gelernt haben, dass das Steuern- und Abgabensystem in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern, sich enorm verändert hat. Die Last der kleinen Leute ist größer geworden, die Last des Mittelstands ist größer geworden, die Großunternehmen, aber auch die Besitzer großer Vermögen und Einkommen wurden sehr stark entlastet. Die Schere geht auseinander und damit verstärkt das Steuersystem eine Tendenz, die wir ohnehin in der Wirtschaft haben, nämlich dass kleine Einkommen relativ weniger verdienen als große Einkommen, und das hat sehr, sehr viel mit Globalisierung zu tun. Wir haben gleichzeitig einen rasant vorangehenden Steuerwettbewerb, insbesondere um die Besteuerung der Kapitaleinkommen. Das bezieht sich also sowohl auf die großen Unternehmen als auch auf Zinsen und ähnliche Erträge, die man eben auch im Ausland, zum Beispiel in den Cayman Islands, verbuchen kann. Und das ist sozusagen die Basis, von der ich ausgehe. Ich werde jetzt auch nicht aus Zeitgründen nochmal einen Blick auf die Steuerpolitik der letzten Jahre werfen. Unter Rot-Grün, auch Herr Rademacher sagte das eben schon, ist diese Umverteilung im steuerpolitischen Bereich nochmal enorm angedreht worden. Es gibt allerdings einen Bereich, wo ich sagen würde, dass es vielleicht eine etwas andere Einschätzung gibt. Die Frage ist nämlich, kann man heute überhaupt nationalstaatlich noch handeln oder kann man es eigentlich nicht? Und ich glaube, dass uns in gewisser Weise ein Bären aufgebunden wird, der etwa in folgender Weise funktioniert. Man sagt, durch die Globalisierung wird der Globus platt, wird der Globus eins. Man kann sozusagen im Ökonomischen, auch im Politischen, im Wesentlichen nur noch machen, was der Wettbewerbsfähigkeit dient, und die Spielräume sind gegen Null. Es ist zwar wahr, dass der Druck auf Politik, sich im Sinne des globalen Kapitals zu orientieren, enorm zugenommen hat, aber die Welt ist trotzdem keine Scheibe. Die Unterschiede sind enorm. Also zum Beispiel Skandinavien und die USA, ein beliebtes Beispiel, oder selbst innerhalb der Europäischen Union, Schweden und Irland, oder sind beides Länder, die erfolgreich sind, die aber ganz verschiedene Sozialmodelle haben. Länder, die einen großen Gemeinschaftstopf haben, der auch nicht signifikant kleiner wird, mit dem Bildung, Forschung und Entwicklung, soziale Dienstleistungen auf hohem Niveau finanziert werden, und andere Länder, in denen all das sehr viel weitergehend privatisiert ist. Und das bedeutet, und beide Länder sind wirtschaftlich erfolgreich. Das heißt nicht, dass das immer so weitergeht, aber es zeigt doch, dass die Unterschiede enorm sind, und folglich lohnt es sich auch unter Bedingungen von Globalisierung darüber nachzudenken, was man im eigenen Land tun kann. Das sagt, ändert nichts daran, dass es notwendig ist, sich in der politischen Orientierung viel mehr als bisher auf die internationale und europäische Ebene zu konzentrieren. All das, was Herr Rademacher da gesagt hat, teile ich vollständig, ist auch Teil von Anfang an von Attac gewesen, dass man versucht, dafür zu sorgen, dass soziale, ökologische Regeln internationalisiert werden. Gleichzeitig aber darf man sich auch nicht in der Hinsicht veräppeln lassen, dass so getan wird, es gibt nur noch globale Sachzwänge und man kann gar nichts mehr tun, weil dann irgendwann rechtfertigt man Hartz IV mit der Globalisierung, und das darf man nicht tun. Hartz IV ist ein Unrechtszustand, und gleichzeitig gibt es Länder, die dieses Problem anders lösen, und zwar unter den gleichen Globalisierungsbedingungen. Deshalb darf man nicht jeden Sozialabbau rechtfertigen, letztlich mit der Globalisierung, und deshalb sich selbst ohnmächtig und handlungslos machen. In diesem Sinne ist die solidarische Einfachsteuer ein Versuch, ein Alternativmodell zu entwickeln zu den diversen Steuerkonzepten, die von den politischen Parteien, aber auch von Professor Kirchhoff, der berühmte Professor aus Heidelberg, vorgelegt wurde. Ich weiß, bei uns kann man besser die Witze mit Heidelberg machen als hier, aber gut, Herr Schröder wusste schon, er ist Niedersachse, nicht, was bei uns gut ankommt. Aber der Punkt ist jedenfalls, dass die Idee der solidarischen Einfachsteuer ist zu zeigen, man kann Steuerreform auch anders machen, dass die Ergebnisse sozial sind, aber einige der erwünschten ökonomischen Wirkungen gleichwohl erreicht werden. Wohl wissend, dass das nicht das Traumsteuerkonzept von Attac ist. Wenn wir sozusagen alles anders machen könnten nach unseren Regeln, dann würden wir noch was ganz anderes aufschreiben. Aber das hat den Anspruch, es könnte heute und hier umgesetzt werden und man kann eigentlich nicht sehr viel dagegen sagen. Das ist im Grunde der Anspruch dieses Konzepts. Wenn man die Grundannahmen der Werte teilt, die dahinter stehen, wenn man natürlich sowieso eine Gesellschaft will, die viel mehr auf Ungleichheit basiert, wird man dem Konzept nicht zustimmen. Aber wenn man ähnliche Grundwerte verfolgt, ähnliche Ziele eines sozialen Rahmens hat, dann fällt einem eigentlich nicht so ganz viel dagegen ein. So, dieses Modell werde ich jetzt vorstellen auf der Basis dessen, was ich jetzt eben gesagt habe. Und das wird jetzt ein bisschen technisch, deshalb benutze ich auch dieses Ding, weil man sonst leicht den Überblick verliert. Also, was ist die Grundidee? Die Grundideen sind im Grunde fünf. Das eine ist Gerechtigkeit. Und steuerliche Gerechtigkeit heißt für uns zuvorderst zweierlei Dinge. Das eine ist, das Steuersystem sollte einfach und durchschaubar sein. Und zwar deshalb, weil nur ein so gut wie möglich durchschaubares Steuersystem auch ein gerechtes sein wird, weil in einem mit vielen Schlupflöchern gewinnen die Findigen und nicht diejenigen, die das bezahlen, was eigentlich korrekt und angemessen wäre. Das zweite Prinzip unter dem Stichwort Gerechtigkeit ist, dass das gesamte Einkommen, was jemand in einer Periode, normalerweise ein Jahr, erzielt, synthetisch besteuert wird. Synthetisch heißt, dass egal wo die Einkommen herkommen, alle gleich behandelt werden. Das heißt, ob sie nun Geld aus Zinsen einnehmen, ob sie Geld aus Dividenden einnehmen, aus Arbeitseinkünften oder woher auch immer, immer ist es Einkommen und es wird genauso behandelt wie jedes andere Einkommen auch. Und progressiv bedeutet, das ist eben die Grundidee der Progression, dass wenn Sie niedrige Einkommen haben, dann zahlen Sie einen niedrigeren Steuersatz, als wenn Sie hohe Einkommen haben. Und diese Grundidee ist genau das, was in der sogenannten Modell der Flat Tax, also bei Professor Kirchhoff, dem Professor aus Heidelberg, auf den sozusagen in Frage gestellt wird, wo gesagt wird, es genügt doch, wenn jemand, der reich ist, 25% zahlt und jemand, der, sag ich mal, im Mittelstand ist, auch 25% zahlt. Er hat insofern auch recht, auch noch derjenige, der reich ist, zahlt ja dann mehr als jemand im Mittelstand, weil 25% von 1 Million sind eben viel mehr als 25% von, sagen wir mal, 60.000 Euro. Es ist nicht ganz fair bei Herrn Kirchhoff, weil der Durchschnittssteuersatz bei 60.000 bei ihm auch etwas niedriger ist, aber die Grundidee ist trotzdem die. Aus unserer Sicht ist das nicht korrekt und widerspricht auch der Steuertradition aller europäischen Länder, die immer gesagt haben, jemand, der reich ist, dem fällt es viel leichter, 25% zu zahlen, als jemand, der im Mittelstand oder gar arm ist. Und deshalb muss der Steuersatz höher sein, wenn jemand sehr, sehr viel verdient. Aus dem Gesichtspunkt steuerlicher Gerechtigkeit. Das war im Übrigen auch Konsens überall. Also es gab praktisch kein reiches Land, was dieses Prinzip nicht hatte. Das vierte gehört zu der Grundidee Steuerschlupflöcher schließen, so viele wie mögliche Ausnahmeregeln, soweit man es irgend vertreten kann, aufzulösen. Und das fünfte ist das Grundprinzip, uns geht es nicht darum, weniger Steuereinnahmen zu erzielen, sondern nach den Reformen von Rot-Grün muss wieder mehr Geld in die Kasse, weil Sie wissen alle, wie es in den verschiedenen Kommunen aussieht. Die Steuerquote ist um 3% gesenkt worden am Volkseinkommen und das führt eben dazu, dass wir uns viele Dinge, die dringend notwendig sind, nicht mehr leisten können. Was hier drin nicht enthalten ist, ist der Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Auf den können wir vielleicht in der Diskussion nochmal kommen, weil das nicht Teil des Konzepts ist. Dort müsste man sicherlich nochmal differenzierter schauen. Ich erspare Ihnen jetzt die ganzen Steuersätze. Nur an einer Stelle ist es vielleicht wichtig. Und zwar, die ganzen Modelle der Steuervereinfachung unterscheiden sich nicht sehr in der Höhe des Grundfreibetrages. Da gibt es kleine Unterschiede, aber im Wesentlichen sind alle auf Basis eines auch Bundesverfassungsgerichtsurteils der Meinung, es gibt ein bestimmtes Einkommen, das wird nicht besteuert. So, das sind gut 7.000 Euro, bei uns sind es 8.000, aber da unterscheiden die sich nicht alle sehr. Das ist im Wesentlichen das Gleiche. Die Musik spielt dann an zwei Enden. Wie hoch soll der Spitzensteuersatz sein? Das variiert dann zwischen Professor Kirchhoff, das ist hier die grüne Linie 25%, der FDP 35% und der solidarischen Einfachsteuer 45%. Und dann variieren die Konzepte noch, wie schnell der Steuersatz ansteigen soll. Und da gibt es eben ein großes Unrecht in dem heutigen Steuermodell. Das ist die schwarze Kurve. Da sehen Sie, hier unten sind halt die Einkommen, auf der Y-Achse ist der Steuersatz. Da sehen Sie, dass bei den niedrigen Einkommen der Steuersatz heute ganz besonders schnell ansteigt. Das ist der sogenannte Weigelbuckel. Da fehlt ihm mal Geld in der Kasse und dann hat er den Steuersatz da einfach so. Alle folgenden Finanzminister haben sich gefreut über den Weigelbuckel, dass sie ihn nicht eingeführt haben und haben ihn beibehalten. Unsere Idee ist nun, dass der Steuersatz sinken soll. Das ist also das Gleiche wie bei den anderen Konzepten auch. Die Grundidee ist also niedrigere Steuersätze, aber eben insbesondere für die unteren Einkommen. Wo ist hier meine Maus? Hier sehen Sie die solidarische Einfachsteuer in Orange, der heutige Steuertarif hier. Und da sehen Sie, dass wir besonders stark senken durch die Wegnahme dieses Weigelbuckels bei den unteren Einkommen und bei den höheren Einkommen dann den Steuersatz etwas höher stellen. Jetzt sagen viele Leute, die aus Gerechtigkeitsperspektive argumentieren, ja, warum nehmt ihr nicht 70% Spitzensteuersatz? Nicht? Wäre das nicht viel gerechter? Da gibt es nur ein Problem. Das Konzept hat den Anspruch der Umsetzbarkeit und das bedeutet, wir sind eben in einem Umfeld internationalen Steuerkonkurrenz und da gibt es Grenzen, wie hoch man mit dem Steuersatz gehen kann. Wo die genau liegen, können wir uns streiten, aber sie liegen irgendwo da, was wir da gewählt haben. Man kann sich darüber streiten, ob das 47 oder 50 oder 42 sein müssen, aber das spielt letztlich nicht die große Rolle. Das Hauptproblem ist, dass es sehr viele Leute gibt, die eigentlich 42 heute zahlen müssten, aber in Wirklichkeit sehr, sehr wenig zahlen, weil sie sich arm rechnen können. Und das ist das Problem, was wir eigentlich angehen wollen. So, wie machen wir das? Im Grunde, in einem Punkt sind sich auch eigentlich alle Steuerreformkonzepte einig, unseres auch, dass nämlich die bisherigen 7 Einkunftsarten auf 4 zusammengestrichen werden sollen. Und zwar gibt es da noch 4, das ist unternehmerische und freiberufliche Tätigkeit, nicht selbstständige Arbeit, Kapitalvermögen, und Versorgungs- und sonstige Einkünfte, das sind natürlich vor allem Renten, Pensionen und dergleichen. So, und jetzt ist ein ganz entscheidender Schritt der Vereinfachung, ist die Frage, wie wird dieses Einkommen erfasst? Weil nämlich das eigentlich Nervige an den Steuern ist ja nicht, und da ist nämlich der Fehler der Bierdeckelsteuer, der wird ja so getan, als sei das Hauptproblem, dass die Leute zu doof sind, auszurechnen, mit welchem Steuersatz sie nun bezahlen müssen. Ja, aber wenn jeder, der mal eine Steuererklärung gemacht hat, weiß, dass das überhaupt nicht das Problem ist. Da gibt es eine Tabelle, da gucke ich rein, so viel Einkommen zu versteuern und wie viel muss ich zahlen. Das ist babyeinfach. Ja? Gibt es im Internet, brauche ich nur eintippen, kein Problem. Das eigentliche Problem ist was ganz anderes, nämlich wie hoch ist eigentlich das zu versteuernde Einkommen. Und daran sitzen Sie, also ich zumindest sitze da, obwohl ich mich mit Steuern wirklich gut auskenne, ich sitze da immer einen Tag dran. Ja? Das ist unglaublich nervig. Ja? So, und das Problem ist, das ist das Problem. Also es geht darum auszurechnen, wie hoch ist die Steuerbasis, wie hoch dann der Steuersatz ist, ob das dann ein Stufentarif ist oder nicht, das spielt für die Vereinfachung keine große Rolle. Das heißt, es wird umso einfacher, je weniger nervig die Erfassung der Einkommen ist. So, und da ist es eben so, dass man grundsätzlich sagen kann, dass man bei nicht selbstständiger Arbeit, bei Kapitalvermögen und bei Versorgungs- und sonstigen Einkünften den Nerv erheblich reduzieren kann durch folgendes Modell. Dass immer dort, wo solche Einkommen anfallen, diese automatisch erfasst werden, den Finanzbehörden übermittelt und in einen Steuererklärungsentwurf elektronisch eingetragen werden. Das ist heute weitgehend schon der Fall bei den Arbeitseinkommen. Nur, und zwar dadurch, dass sie werden ja gar nicht gefragt, ob sie Lohnsteuer zahlen wollen oder nicht, das wird ihnen einfach abgezogen. Genauso müsste das eigentlich bei den anderen Steuerarten auch sein. Und der entscheidende Schritt, der dann noch kommt, ist, dass es automatisch in einen Steuererklärungsentwurf eingetragen werden müsste. Aber die Daten hat das Finanzamt für die Lohnsteuer und die Einkommen aus abhängiger Beschäftigung im Wesentlichen schon. Würden die jetzt in einen Erklärungsentwurf eingetragen und würde an der Quelle, genau wie bei den Arbeitseinkommen, schon Steuer abgeführt, dann wäre sozusagen für die allermeisten Menschen die Steuererklärung sehr, sehr einfach. Weil nämlich dann, sie haben praktisch Quellensteuer geleistet, sie haben die Standardsummen der Einkünfte schon in ihrer Erklärung, sie haben dann noch einige Dinge, die sie abziehen können und dann ist die Erklärung eigentlich fertig. So, das setzt allerdings bei den Kapitalvermögen, bei den Kapitaleinkommen ein Umdenken voraus, wie man mit dem Bankgeheimnis umgeht. Und da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Der zweite Punkt ist, dass das nun alles nicht geht bei unternehmerischer Tätigkeit. Warum? Wenn Sie ein Unternehmen haben, dann ist die Sache leider komplizierter, weil da haben Sie ja Ausgaben, und zwar laufend und ganz verschiedene häufig, und andererseits Einnahmen. Und da müssen Sie immer eine Bilanz machen, und das ist nervig und aufwendig. Und das kann niemand abnehmen, Herr Kirchhoff nicht, Herr Merz nicht, die FDP nicht. Jedes Steuerreformkonzept bleibt kompliziert in diesem Bereich. Wenn man das reformierte Unternehmenssteuerrecht von Herrn Kirchhoff anguckt, einfach ist das nicht. Und das bedeutet, das Grundproblem bleibt, Unternehmen sind buchführungspflichtig, und da muss es ein relativ komplexes Rechtswesen geben, was feststellt, wie hoch der steuerliche Gewinn ist, damit man den dann besteuern kann. Aus diesem Problem gibt es keinen Ausweg, man kann nur das machen, was wir auch machen, nämlich das Steuerbilanzrecht vereinfachen und auch im Unternehmenssteuerrecht einige Vereinfachungen vornehmen. Da haben wir nochmal 20 Seiten sozusagen an Hintergrund, aber da gibt es Vereinfachungsmöglichkeiten, aber es wird nicht einfach und keiner kann das versprechen. Der nächste Punkt, so die wichtigsten Punkte, die wir im Unternehmensbereich haben, die ich nur ganz kurz vorstelle, weil die Zeit knapp ist und das auch der komplizierteste Teil ist, ist erstmal grundsätzlich die Gewinnermittlungsvorschriften zu straffen und zu vereinfachen im Bereich, und jetzt muss man ja unterscheiden, dass es Unternehmen gibt, die sind Kapitalgesellschaften, und Unternehmen, die sind Personengesellschaften. Kapitalgesellschaften sind Aktiengesellschaften, Genossenschaften, GmbHs und so weiter. Personengesellschaften sind zum Beispiel Kommanditgesellschaften oder OHGs und so weiter. So, und das Problem ist, dass die steuerlich etwas verschieden behandelt werden. Die Körperschaften werden mit Körperschaftsteuer belegt auf ihren Gewinn. Die Personengesellschaften, da wird geguckt, wie hoch ist der Gewinn, und der wird dann auf die Anteilseigner in jeder Periode aufgeteilt und dann mit der gleichen Einkommensteuer belegt, die auch natürliche Personen bezahlen, also Menschen, die einfach Arbeitseinkünfte haben. Bei der Körperschaftsteuer schlagen wir jetzt vor, diese, und das ist gerade sehr unmodern, um 5% zu erhöhen, weil wir nachher bei der Gewerbesteuer erhebliche Senkungen vornehmen. Und dann kommen wir etwas unter das heutige Niveau. Darüber werde ich nachher reden. Das Vollanrechnungsverfahren erkläre ich jetzt nicht. Das ist für alle, die das verstehen, weil das einfach zu lange dauert. Und das Grundprinzip ist aber, dass Gewinne bei Körperschaften aufgeteilt werden, die halt aufgeteilt werden auf die verschiedenen Anteilseigner und genauso besteuert werden wie andere Einkommen auch. Also wenn eine Körperschaft, meinetwegen eine GmbH, einen Gewinn erzielt, dann wird dieser Gewinn genauso besteuert als für die Anteilseigner dieser GmbH, wie als wenn der Anteilseigner in der gleichen Summe Einkommen aus anderer Quelle erzielt hätte. Das ist das Grundprinzip. So war das in Deutschland übrigens auch, bis zur rot-grünen Steuerreform. Angeblich war das nicht europarechtstauglich, was so nicht korrekt ist. Man hätte auch anders das lösen können, und genau das schlagen wir vor. Das sind relativ komplizierte europarechtliche Fragen, die wir jetzt hier nicht ins Detail erörtern können. Was halt noch wichtig ist im Bereich der Unternehmen, sind zwei Dinge, die ich nochmal hervorheben will. Das ist zum einen, dass die Freistellung der Veräußerungsgewinne, auf die Herr Rademacher eben schon eingegangen ist, wieder aufgehoben wird. Das heißt, die müssen wieder besteuert werden. Ansonsten, das ist nämlich auch das Zynische von Herrn Müntefering's Rede, dass er auf der einen Seite über die Heuschrecken schimpft, nachdem er sie vorher erst mit dieser Regelung eingeladen hat. Ja, das ist im Grunde, es ist klar, wenn man die Veräußerungsgewinne freistellt, dann bedeutet das nichts anderes, dass man es attraktiv macht für Unternehmen, sich von Teilen zu trennen und die gewinnbringend zu verkaufen. Weil dann nämlich die Gewinne, die durch den Verkauf erzielt werden, steuerfrei sind. Und das hat dazu geführt, dass eben massenhaft Betriebe rausgelöst wurden und, sage ich mal, Finanzinvestoren übereignet wurden. Das ist, und der Prozess läuft ja gerade hier in Baden-Württemberg mit sehr, sehr großer Geschwindigkeit, und das ist begründet in dieser steuerlichen Regel. Oder zumindest ist das der entscheidende Auslöser gewesen, warum das solche Dynamik bekommen hat. Ein zweiter Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist die Umstellung der Besteuerung von ausländischen Gewinnen im Sitzland. Das ist jetzt leider, da fehlt sozusagen jetzt die Einführung ein bisschen, aber ich will es nur ganz kurz sagen. Was ist das Standardmodell der Steuerhinterziehung im internationalen Bereich von Unternehmen? Das funktioniert so. Nehmen wir, Sie haben eine Tochterfirma, sagen wir mal in Irland, und eine Muttergesellschaft hier in Deutschland. Die irische Tochterfirma hat nur 12,5% Körperschaftssteuer. Hier in Deutschland haben Sie aber derzeit 25 plus Gewerbesteuer. Also werden Sie versuchen, so viele Gewinne wie möglich bei der irischen Tochterfirma anfallen zu lassen und so wenig wie möglich bei der deutschen. Und das macht auch Sinn, weil nämlich, wenn Sie dann die Gewinne in Irland verbucht haben, und das lernen Sie in jedem BWL-Kurs im Grunde, wie Sie das halbwegs korrekt machen, ich sage halbwegs, aber im Wesentlichen ist es korrekt, dann, wenn Sie die Gewinne dann in Irland haben anfallen lassen, ist Jahresende, ja, die Gewinne werden mit 12,5% in Irland besteuert, dann dürfen Sie danach die Gewinne wieder an Ihre Mutterfirma zurückschicken, mit einer Minimalbesteuerung an Ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist natürlich pervers, weil das bedeutet, dass es einen enormen Anreiz gibt, Gewinne im Ausland anfallen zu lassen, niedrig zu versteuern. Die Briten und auch die Amerikaner haben ein viel intelligenteres System. In dem Moment, wo sie die Gewinne aus dem Ausland wieder an ihre Anteilseigner ausschütten wollen, wird die Gewinnbesteuerung hochgeschleust. Da wird gesagt, na gut, 12,5% haben sie schon in Irland bezahlt und die Differenz zu unserer Steuersatz, die zahlen sie hier schön bei uns. Und das führt dazu, dass die Besteuerung von Unternehmen sowohl in den USA als auch in Großbritannien ungleich höher ist als bei uns. Und das schafft insofern Gerechtigkeit auch zwischen Unternehmen, die ausländische Töchter haben, und solchen, die nur im nationalen Markt agieren. Weil im Moment ist es so, genau wie das auch korrekt gesagt wurde, der Mittelstand leidet auch unter unfairer Konkurrenz von transnational verflochtenen Unternehmen. Gut, das sind zwei wichtige Punkte. Dann gibt es einen großen, auf Wiedersehen, Herr Rademacher. Es gibt dann den Bereich der Vermietungseinkünfte und Verpachtung. Das ist ein Steuerloch. Die Vermieter und Verpachter zahlen in Deutschland negative Steuern. Das bedeutet, auf alle Mieten, die wir so zusammen zahlen, und das sind sehr viele, weil etwa 60% der Bevölkerung lebt in Mietswohnungen. Und all diese Einkünfte, die da erzielt werden, sind für den Staat negativ. Das erstaunt einen erstmal enorm. Das bedeutet, was bedeutet das? Die Vermieter, Verpachter können mehr Kosten geltend machen, als sie Einnahmen durch Mieten erhalten. Scheint einem völlig unplausibel, wie das sein kann, aber es ist so. Natürlich zahlen etliche Vermieter auch Steuern. Aber es gibt genügend Vermieter, die es schaffen, so viele Kosten immer in ihre Immobilienprojekte hineinzurechnen, dass die Gesamtsumme negativ ist. Und das bedeutet, da ist ein riesiges Steuerschlupfloch. In der Presse, die Zahnärzte in Ostdeutschland, ja, die dann dort irgendwelche Immobilien kaufen, die billig sozusagen schnell abschreiben dürfen und wieder verkaufen. Und das heißt, da ist ein großes Steuerschlupfloch und das zentrale Problem ist, dass die eben schneller abgeschrieben werden dürfen, als sie eigentlich an Wert verlieren. Und zwar sogar mit so einer Exponentialfunktion, das nennt man degressive Abschreibung. Also in den ersten Jahren kann man besonders schnell abschreiben und das gehört unterbunden. Und im Übrigen müssen auch die Regeln verändert werden, mit denen getrennt werden muss zwischen selbstbesessenen Immobilien und solchen, die man vermietet. Weil eines der Standardschlupflöcher ist, das kennen vielleicht der ein oder andere hier im Saal auch, wird einem häufig von Steuerberatern geraten, wenn sie ein Haus kaufen, ja, dann machen sie doch gleich noch eine zu vermietende Wohnung damit rein. Und dann rechnen Sie alle Kosten, die Sie haben, immer in die vermietete Wohnung. Bei sich zu Hause machen Sie immer alles in Eigenarbeit. Die Zinsen, die Sie zahlen müssen auf den Kredit, selbstverständlich haben Sie Ihren eigenen Anteil mit Eigenkapital finanziert, aber das ganze Fremdkapital haben Sie nur gebraucht, um die Zusatzwohnung noch zu kaufen. Wunderbares Steuerschlupfloch. Ja? Und so geht das nicht. Man muss die entsprechenden Dinge schon ordentlich aufteilen zwischen den beiden Seiten. So, dann kommt aber der interessanteste Bereich und das ist eben das, was ja auch von Herrn, wenn ich das richtig verstanden habe, von Herrn Heidel auch schon gut aufgezeigt wurde, dass nämlich die Steuerbelastung der Kapital- und Vermögenseinkommen insgesamt sinkt, also nicht nur der Immobilienseite, das ist dann noch eher der kleinere Bereich. Und da brauchen wir ein ganz anderes Prinzip der Erfassung der Kapitaleinkünfte. Kapitaleinkünfte, was ist das eigentlich? Das sind Zinsen, das sind Dividenden und das sind Gewinne aus Spekulation und aus Verkäufen von Wertbeständen. Also wenn Sie Aktien kaufen, die eine Weile halten und wieder verkaufen und die Aktien sind gestiegen, der Gewinn dazwischen, das nennt man Capital Gains. Diese drei Dinge, Zinsen, Dividenden, Capital Gains, die gehören ordentlich besteuert. Und heute ist es leider so, dass sehr häufig man sich darum drücken kann. Und da, um das in den Griff zu kriegen, muss man eigentlich eine zentrale Sache machen. Und zwar muss man sagen, das steuerliche Bankgeheimnis muss eingeschränkt werden. Was bedeutet das? Heute ist es so, dass Sie eigentlich jeden Steuerzahler vor ein Gewissensproblem stellen. Trage ich es ein, trage ich es nicht ein, trage ich es ein, trage ich es nicht ein. Sie haben also Zinsen bekommen auf der Bank und stehen jetzt vor Ihrer Steuererklärung und müssen jetzt ehrlich ausfüllen, dass Sie da Zinsen eingetragen haben. Eigentlich müssten das alle machen und früher haben das auch sehr viele gemacht, aber das Ehrlichkeitsbewusstsein ist erheblich gesunken. Viele sagen sich, ich habe ja schon Quellensteuer bei der Bank bezahlt. Ja, das kennen Sie, diese Zinsabschlagsteuer. Aber wenn der Spitzensteuersatz höher ist, dann zahlen Sie mehr, wenn Sie es eintragen. Und deshalb vergessen Leute häufig, ihre Kapitaleinkünfte einzutragen. Und das ist eigentlich eine Gewissensprüfung, die man den Leuten nicht auferlegen muss, sondern da gibt es das amerikanische System, wieder die USA, bei allem Schelten, in dem Bereich sind sie sehr viel besser organisiert. Wenn man Zinsen hat in den USA auf einem Bankkonto, dann übermittelt die Bank automatisch eine kleine Nachricht an das Finanzamt und sagt, Steuernummer so und so viele Zinsen. Und das erhöht das Erinnerungsvermögen der Steuerzahler erheblich. Und das klingt jetzt so, als sei das eine irre Zumutung, nicht? Wie kann man nur dem Staat sozusagen diesen Zugang zu den Daten geben? Es ist für viele Menschen viel eher denkbar, das Beichtgeheimnis aufzugeben als das Bankgeheimnis. Jetzt muss man nur eins sehen, dass dieses Bankgeheimnis, das steuerliche Bankgeheimnis, so wie es heute ist, ein absolutes Privileg für die Bezieher hoher Kapitaleinkünfte ist. Niedrige Kapitaleinkünfte da gibt es sowieso einen Freibetrag. Der soll unserer Meinung nach auch erhalten bleiben, auch aus Steuervereinfachungsgründen. 80% der Leute betrifft das alles überhaupt nicht. Aber die 20%, die es betrifft, für die ist das sehr lukrativ. Zum Zweiten, wenn jemand auf Hartz IV ist, nur mal um das Beispiel deutlich zu machen, da gibt es auch kein Bankgeheimnis. Da müssen Konten vorgelegt werden, da wird nichts, ja, da gibt es massive Drohungen und so weiter. Wenn man aber hohe Kapitaleinkünfte hat, kann man eigentlich mit hoher Sicherheit darauf hoffen, dass man nicht erwischt wird. Und deshalb sind wir der Meinung, dieses Prinzip muss dadurch gelöst werden, dass es automatischen Informationsaustausch gibt. Was noch dazu gesagt werden muss, das Bankgeheimnis in unserer Form kennen eigentlich nur Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz und Belgien. Das ist eine sehr germanische Erfindung. Die anderen europäischen Länder kennen das nicht, steuerliches Bankgeheimnis. Nicht alle haben dieses System automatischen Austausches, aber ein so strenges Bankgeheimnis wie in diesen Ländern existiert in anderen Ländern nicht. In Deutschland ist es etwas gelockert worden durch das Kontenregister, aber das ist auch nur, sag ich mal, auch dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durchkommt, immer noch sehr hoch. Danke. Gut, ich sagte schon, die Begünstigung von Veräußerungsgewinnen wird abgeschafft. Das gilt nicht nur für die großen Unternehmen, sondern auch für Aktiengesellschaft, für Aktienbesitz. Heute ist es so, wenn Sie Aktien kaufen, ein Jahr lang halten und dann mit Gewinn verkaufen, dann ist das steuerfrei. Sie zahlen nicht einen Cent Steuern auf Aktienspekulation. Das ist eigentlich überhaupt nicht einzusehen, warum man im Grunde so eine Art steuerbegünstigtes Aktiensparen hat. Beim Kauf von Immobilien ist es ähnlich, wenn Sie Immobilien 10 Jahre lang halten und dann mit dem Wertgewinn über die Zeit verkaufen, dann ist dieser Zuwachs steuerfrei. Das ist ein Privileg wiederum für Kapitaleinkünfte, das eingeschränkt werden sollte. Und jetzt ist natürlich das Gegenargument klar, nicht? Geht das überhaupt noch auf nationalstaatlicher Ebene? Also führt das nicht dazu, wenn man das einführt, dass sämtliche Kapitalbesitzer ihr Kapital sofort ins Ausland verlagern? Und da muss man sagen, naja, es wird sicher Ausweichreaktionen geben, aber es gibt eine ganze Zahl von Möglichkeiten, mit denen der Staat das begrenzen kann, und zwar auch unter Bedingungen der Globalisierung, und den Leuten auf die Schliche kommen kann, weil das ist ja nicht so einfach, große Kapitalsummen ins Ausland zu bringen. Ich hatte vor kurzem eine sehr interessante Podiumsdiskussion mit Herrn Meister. Und der erzählte, Herr Meister ist der finanzpolitische Sprecher der CDU im Bundestag, also der oberste Steuermensch von der CDU. Und er erzählte, dass er sozusagen gerade von der Volksbank in Bayern, von dem Verbandsvorsitzenden, genau gesagt bekommen hat, wie viel als Reaktion auf steuerpolitische Veränderungen, also konkret das Kontenregister, an Geld aus Bayern von Volksbanken nach Österreich transferiert wurde. Und da fragt man sich doch, wenn das alles in Bankköfferchen über die Grenze getragen wurde, woher kann der das dann wissen? Und da wird einem dann sofort deutlich, der allergrößte Teil der Steuerflucht findet durch ganz normale Überweisungen statt. Und das heißt, es ist eine Frage politischen Willens, in die Banken zu gehen und zu gucken, wer hat denn entsprechende Transaktionen mit dem Ausland. Die australischen Behörden hatten sehr große Erfolge, indem sie Kreditkartendaten sich angeschaut haben und geschaut haben, wer hat denn alles dort Kreditkarten von Steueroasen. Und daraufhin haben sie einige hundert Multimillionäre mit ihren ganzen Steueroasenkonten erwischt. Die irische Finanzverwaltung, von denen übrigens der Chef auch Mitglied unseres internationalen Netzwerkes ist, die sind zwar selber eine Steueroase in Irland, aber ihre eigenen Leute können sie überhaupt nicht leiden, wenn die anderen Leute Steueroasen benutzen. Und die sind sehr systematisch, praktisch haben die den gesamten Markt ausgetrocknet, indem sie alle Banken, die in Irland aktiv sind, gezwungen haben, faktisch die Daten offenzulegen ihrer Kunden, die steuerlich sozusagen mit Steueroasen, die banktechnisch mit Steueroasen verbunden sind. Die haben es etwas eleganter gemacht, die haben gesagt, ihr müsst uns die Daten geben, außer ihr bringt eure Kunden dazu, sich selber zu melden. Und die haben sich selber gemeldet, weil dann sind sie nämlich straffrei ausgegangen, mussten sie nur die Steuern nachzahlen, die sie hinterzogen haben über die ganzen letzten Jahre. Nicht so wie bei uns mit so Minisätzen bei der Amnestie, sondern die mussten ordentlich ihre ganzen hinterzogenen Steuern nachzahlen. Ich will nur sagen, wenn man eben weiterhin in einem Land wirtschaften will, und da gibt es viele gute Gründe in Deutschland zu wirtschaften, und hier Einkommen erzielt, dann kann man die Kapitaleinkünfte, die daraus erzielt werden, auch letztlich mit zumindest einem relativ großen Teil davon wieder aufspüren. Wenn man sich international dafür einsetzt, die Steuerharmonisierung durchzusetzen, dann hat man das Problem irgendwann nicht mehr. Heute haben wir das doppelte Problem. Wir haben weder den Versuch, den Steuerflüchtlingen mit den nationalen Mitteln auf die Spur zu kommen, noch haben wir einen massiven Einsatz der Politik auf internationaler Ebene für Steuerharmonisierung. Und das zeigt, dass man es eigentlich gar nicht will. Das heißt, dass die Entscheidungsträger zwar immer sagen, die Steueroasen und die Steuerkonkurrenz, aber sie tun nichts dagegen. Sie nutzen nicht mal die Mittel, die sie haben. Und das zeigt, das Argument ist zu relativ großen Teilen vorgeschoben. Und ich will noch mit einem schließen, warum dieser Punkt der Kapitaleinkünfte so wichtig ist. Wenn man Umfragen ansieht, gibt es sehr viele Menschen, die eigentlich der Meinung sind, Kapitaleinkünfte sind doch Einkünfte aus Geld, was ich vorher schon mal verdient habe. Und warum soll das eigentlich besteuert werden? Umfragen zeigen, dass das sehr, sehr viele Menschen glauben. Und das ist natürlich ganz falsch gedacht. Selbstverständlich, in dem Moment, wo ich Einkommen erziele und es auf die Bank lege, das muss man nicht besteuern. Wenn ich dann aber aus diesem Einkommen wieder Einkommen erziele, durch Zins und Dividenden, dann erhöht das meine steuerliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu jemandem, der diese Einkünfte nicht hat. Und deshalb müssen sie auch wieder besteuert werden im Sinne der Steuergerechtigkeit. Und das ist so wichtig, das effektiv zu tun, weil Kapitaleinkommen sehr viel ungleicher verteilt sind als Arbeitseinkommen. Arbeitseinkommen sind in der Bevölkerung, trotz Managergehältern und so weiter, immer noch relativ ähnlich. Ich sage nur relativ. Ja. Wir wissen alle, wir haben Niedrigstlöhne und so weiter. Das ist alles extra Thema. Aber bei Kapitaleinkommen ist die Ungleichheit noch viel schärfer. Und zwar auf verschiedenen Dimensionen. Und zwar zwischen zum einen Menschen mit hohen und niedrigen Einkommen, aber auch zwischen den Geschlechtern. Also der allergrößte Teil des Kapitals ist im Besitz von Männern. Und wir haben enorme Ungleichheiten zwischen Ost und West. Weil nämlich die ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger hatten nicht die Möglichkeit, größere Kapitalsummen anzusammeln. Und deshalb ist die effektive Besteuerung von Kapitaleinkommen auf mehreren Ebenen eine Frage von Gerechtigkeit. So, dann die Frage der Familienförderung. weil das ein großes Problem des heutigen Einkommensteuerrechts ist. In Deutschland haben wir das Prinzip des Ehegattensplittings. Im internationalen Vergleich gab es das früher in weiteren Ländern auch, aber heute gibt es das nur noch in ganz, ganz wenigen Ländern. Und Deutschland ist mit Abstand das größte Land, was das hat. Und das Problem dabei ist, dass dies ein klassisches Familienmodell fördert, nämlich eines Partners, der viel verdient und eines, der so ein bisschen dazu verdient. Und eben in unserem patriarchal geprägten Land ist es eben so, dass das in der Regel ein gut verdienender Mann und eine nichts oder wenig dazu verdienende Frau ist. Und zwar, das Prinzip ist völlig klar, dass es eben keinen steuerlichen Anreiz gibt, ähnlich die Lebenslagen zu gestalten. Hinzu kommt ja, dass die Löhne der Männer immer noch deutlich höher sind, etwa 27% höher für die gleiche Arbeit als die der Frauen. Und dann liegt eben die Entscheidung nahe zu sagen, dann bleibe ich eben zu Hause. Und wie funktioniert dieses Modell? Das Ehegattensplitting funktioniert ja so, sobald ich heirate, werden die beiden Einkommen in einen Topf gepackt und dann durch zwei geteilt, einfach durch zwei geteilt und dann getrennt besteuert. Das hat zur Folge, dass die steuerliche Progression, die ja, wie wir vorhin schon mal diskutiert haben, zu höheren Steuersätzen führt bei Leuten mit hohen Einkommen als bei Leuten mit niedrigen Einkommen, abgeschwächt wird. Ist klar, nicht? Wenn ich also einen habe, der hat einen ganz hohen Spitzensteuersatz, weil er viel verdient und kann jetzt, und eine Person, die nichts verdient, und ich teile das Einkommen durch zwei, dann wird der Spitzensteuersatz bei beiden niedriger. Ist logisch. Ist das klar? Wie bitte? Das geht, ja, das geht, das lohnt, also praktisch mathematisch, sobald ein Unterschied im Verdienst zwischen den beiden besteht, entsteht ein Vorteil. So ist es korrekt, ja. Aber der Vorteil ist umso größer, je größer der Unterschied ist. Aus einer familienpolitischen Sicht müsste es genau umgekehrt sein. Es müsste einen steuerlichen Anreiz geben, dass beide sich ein Stück ums Kind kümmern, sich nicht der eine sozusagen total überarbeiten muss und eigentlich von dem immer erwartet wird, 60 Stunden zu arbeiten und der andere und die normalerweise die Frau dann eben zu Hause bleibt. Und gerade in Skandinavien hat die Umstellung auch sehr dazu beigetragen, dass es einen Anreiz gibt, dass eben beide auch mal auf massiv ständig Überstunden schieben, verzichten beide aber und umgekehrt Frauen die Möglichkeit haben, in den Beruf zu kommen. Was wir deshalb vorschlagen ist, dass es einen doppelten Grundfreibetrag gibt bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern. Das heißt, dieser Grundfreibetrag von 8.000 Euro in unserem Modell soll dann für beide gelten. Das hieße also, wenn es aus welchen Gründen auch immer eben so ist, dass eine Person nichts verdient und eine Person etwas verdient, dann bekommt zumindest ein zweiter Grundfreibetrag hinzu, damit da eben das Existenzminimum auch des Partners oder der Partnerin nicht besteuert wird. Aber es wird nicht das Einkommen durch zwei geteilt. Das heißt, wenn eine Familie die Entscheidung trifft, einer hat ein riesig hohes Einkommen, der oder die andere nichts, dann wird jede Person individuell besteuert, jenseits dieser 8.000 Euro. Das soll nicht gelten für Menschen, die über 50 sind, weil dieses Prinzip des Ehegattensplittings in ganz vielen Familien dazu beigetragen hat, dass Lebensentscheidungen getroffen wurden. Und man kann nicht kommen nach 20, 30 Jahren und sagen, so jetzt geh arbeiten, obwohl du jetzt schon aus 20 Jahren aus dem Beruf raus bist. Wir wollen nicht, dass jetzt alle Leute zu McDonald's geschickt werden, die und so weiter. Ja. Das heißt, es muss eine Altersschutzgrenze geben. Und was wir aber jetzt mit dem Geld machen wollen, und da haben wir einen sehr konkreten Vorschlag, weil bei diesem Punkt reden wir über 5 Milliarden Euro. Also das Ehegattensplitting auch für die, und wenn man die über 50-Jährigen rausnimmt, bedeutet etwa 5,3 Milliarden Euro steuerliche Mehreinnahmen. Das ist eine Menge Geld. Und was wollen wir damit machen? Wir wollen, dass damit kostenlos Kindergärten und Krippenplätze für alle bereitgestellt werden, damit es einfacher wird, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, damit gerade Kinder aus Familien, wo kein gutes Deutsch zu Hause gesprochen wird, im Kindergarten früh Deutsch lernen können und auch damit vor allem Leute aus bildungsferneren Schichten dort Kindern eine bessere Startchance bekommen. Also die Frage der Betreuung und von Kindern ist absolut zentral, sowohl aus arbeitsmarktpolitischer Sicht als auch aus Sicht der Bildungsgerechtigkeit. Gut, ich habe einige Beispiele der Bekämpfung von Steuerflucht und Steuerhinterziehung schon genannt. Ich will hier noch auf einige kurz eingehen, die besonders wichtig sind. Das erste ist die vermehrten Betriebsprüfungen, was da unter 2 steht. Es ist so, dass bei den großen Unternehmen etwa die Hälfte der gezahlten Körperschaftssteuer kommt nur dadurch in die Kasse, durch Betriebsprüfungen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Zahlen sowieso, Sie haben ja die Zahlen gesehen bei Herrn Heidel, wie wenig da noch gezahlt wird. Und die Hälfte davon kommt aus Betriebsprüfungen. Und nur die andere Hälfte wird freiwillig bezahlt. Das ist unmöglich. Und der Punkt ist, dass diese Betriebsprüfungen viel zu selten stattfinden. Warum? Weil es nämlich eine Art innerdeutschen Steuerwettbewerb gibt, nicht mit den Steuersätzen, die sind ja überall gleich, aber mit den Betriebsprüfungen. Das läuft etwa so ab, wenn jemand investieren will, eine größere Summe, dann geht er zu seinem Ministerpräsidenten oder Finanzminister und sagt, also ich überlege, ob ich hier oder im Osten und ich bin mir nicht so ganz sicher und es spricht ja doch einiges für dies und für jenes. Und dann irgendwann wird der Finanzminister sagen, okay, ihr kriegt, wir können euch jetzt hier nicht niedrigere Steuern anbieten, das dürfen wir nicht, aber ihr kriegt so und so viele Jahre keine nervigen Betriebsprüfer ins Haus. So, und das ist leider, gibt es Absprachen dieser Art. Und es ist ganz klar, dass einige Bundesländer dieses Instrument, dass sie die Finanzverwaltung kontrollieren, als Standortinstrument benutzen. Und ganz systematisch auch zu wenig Betriebsprüfer einstellen. Viele Unternehmen sehen nie Betriebsprüfer. So, und wenn, dann so selten, dass zum Teil steuerliche Tatbestände schon wieder verjährt sind. Ja, so könnten, also teilweise auf jeden Fall, ja. Mit einer rechtlichen Verpflichtung, die aber nicht durchgesetzt wird. Also gut, jedenfalls, das, die Konsequenz ist, dass das Prinzip, dass die Bundesländer die Kosten tragen müssen für die Betriebsprüfungen und Finanzverwaltung, aber die Einnahmen mit allen teilen müssen, dass das nicht funktioniert. Weil das ist nämlich die andere Seite. Theoretisch fragt man sich natürlich, warum machen Landesregierungen sowas? Weil eigentlich müssten sich doch freuen über mehr Steuereinnahmen. Das Problem ist bloß, und da rede ich jetzt hier in Baden-Württemberg wahrscheinlich an der richtigen Stelle, wenn Sie hier mehr Steuereinnahmen haben, was passiert? Das wissen Sie ganz genau. Sie müssen das mit uns teilen, ja. Also weil der Punkt über den Länderfinanzausgleich ist nämlich, dass Sie das dann teilen müssen. Jetzt gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder das ist die Methode Teufel, Stoiber, Koch. Solidarität finden wir eh blöd. Wir schaffen den Länderfinanzausgleich ab und wir wollen das Geld bitte schön selber behalten. Das ist die eine Lösungsmöglichkeit. Die andere Lösungsmöglichkeit ist zu sagen, nee, man verlagert die Kompetenz für die Durchsetzung von Steuerrecht auf Bundesebene und dann hört diese Konkurrenz darum auf. Das heißt, die Länder müssen nicht mehr die Kosten der Finanzverwaltung tragen und die Einnahmen werden eben fair geteilt. So, der vierte Punkt ist, dass Firmen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, transparent machen müssen, wie das mit den internationalen Steuerzahlungen und Firmenbeziehungen ist. Wie ist das heute? Sie erfahren überhaupt nichts darüber, welche Firma irgendwo Steuern bezahlt oder Tochterfirmen hat. Wir haben gerade die 30 DAX-Unternehmen angeschrieben im Rahmen einer Studie, die von der EU-Kommission gefördert ist, und gebeten, Auskunft darüber zu geben, in welchem Land sie weltweit wie viel Steuern bezahlt haben. Wir haben diese Daten von keinem Unternehmen bekommen, selbst wenn sie sich alle auf ja, nicht wirklich, aber das ist insofern trotzdem interessant, weil die alle, praktisch alle DAX-Unternehmen haben sich im Rahmen der Corporate Social Responsibility, also der Unternehmensverantwortung, eigentlich zu Transparenz in diesen Fragen verpflichtet. Und insofern konnte man sozusagen dann in der Studie kann man sehr schön die Sätze, die Sie unterschrieben haben und die Nichtauskunft gegenüberstellen. Deshalb haben wir das gemacht. Wir haben schon erwartet, dass wir die Daten nicht bekommen. Aber was passieren muss ist, und das kann jedes Land selber machen, es muss eine Verpflichtung geben, dass Unternehmen offenlegen, wie ihre Firmenstruktur ist und wo wie viele Gewinne und wie viele Steuern ausgewiesen und wo wie viele Steuern bezahlt würden. Wenn es das gäbe, würde es sofort einen Bürgerdruck geben, dass das fair verteilt ist. Also das heißt, dass zumindest das so halbwegs stimmen muss, die Zahl der Arbeitsplätze im Ausland im Vergleich zu den gezahlten Steuern. Und dann würde es enormen Druck geben auf faire Steuersummen. Und ist eine zentrale Forderung. Und gut, zuletzt ist, dass es halt auf europäischer Ebene mindestens eine Harmonisierung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen und Steuersätze geben muss, damit, wenn man einen gemeinsamen Markt hat, man auch gemeinsame Regeln hat. Das ist eigentlich total logisch. Dass das nicht so ist, zeigt nur, dass die Absicht ist, einen gemeinsamen Markt zu schaffen, um dann die Regeln möglichst unter sozialen Druck nach unten zu drücken. das ist das Prinzip, wie die EU heute funktioniert, leider. Gut, und schließlich, wenn man dann den Dreck, den man am eigenen Stecken hat, beseitigt hat, sollte man auch konsequent gegen Steueroasen im Ausland vorgehen. So, jetzt komme ich zum Ende. Der nächste Punkt ist, wir haben enorme Ungleichheiten im Bereich der Vermögensverteilung. Also es geht nicht nur um die Frage der Einkommen aus Vermögen, sondern auch der sich aufbauenden enormen Ungleichheit der Verteilung der Vermögen. Und das wirksamste Instrument an der Stelle ist halt die Vermögen steuerlich zu belasten, wie das etwa in Frankreich oder Schweden auch geschieht. Wir schlagen vor, eine einprozentige Steuer auf die Vermögen über 500.000 Euro. Das bedeutet, das Einfamilienhaus plus eine Altersrücklage wäre steuerfrei, aber Vermögen, die darüber hinausgehen, sollten mit einer einprozentigen Steuer belegt werden. Und gleichzeitig sollte man bei der Erbschaftssteuer bei hohen Vermögen Anpassungen vornehmen, weil wir im Moment ein Erbschaftssteuerregime haben. Es werden etwa pro Jahr 150 Milliarden Euro vererbt. Und jetzt raten Sie mal, wie viel Erbschaftssteuer so etwa reinkommt pro Jahr. Was glauben Sie denn so? Ja, Sie wissen alle schon zu viel. 3 ist ziemlich gut. Also das heißt ein effektiver Steuersatz von 2%. Und wir sind der Meinung, es ist zu wenig. Da sollten 4 Milliarden drauf. Sie sehen, wir sind sehr bescheiden in diesem ganzen Konzept. Ja. Der Punkt ist, der Hintergrund ist natürlich, dass wir nicht wollen und glauben auch nicht, dass es durchsetzbar wäre, dass man die Erbschaftssteuer massiv erhöht im Bereich relativ niedriger Vermögen, weil man dann sofort in den Bereich kommt, dass dann Leute ihre Häuser verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Und Einfamilienhäuser zu vererben, sollte man nicht per Steuer verhindern. Das wird, glaube ich, von den meisten Menschen als ungerecht empfunden. Und deshalb gibt es Grenzen, was man im Bereich der Erbschaftssteuer machen kann. Man kann aber eine regelmäßige Vermögensteuer einführen. So, schließlich gibt es ja die große Diskussion um die Gewerbesteuer. Bei der Gewerbesteuer folgen wir im Grundsatz dem Modell der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Und da ist der Punkt, dass das jetzige Modell ja so funktioniert, dass die Kommunen eine Art Aufschlag machen auf die Körperschaftssteuer und die persönliche Einkommensteuer. Praktisch gesagt wird, Gewinne von Unternehmen zahlen einen Aufschlag. Jetzt ist nur das Grundproblem, dass Gewinne von Unternehmen enorm schwanken. Wenn die Konjunktur gut läuft, dann haben die Kommunen ordentlich Schotter in der Kasse. Wenn die Konjunktur schlecht läuft, müssen die Kommunen sparen. Das Blöde ist bloß, dass das genau das Umgekehrte ist von dem, was wirtschaftspolitisch notwendig ist. In dem Moment, wo die Konjunktur schlecht läuft, müssten die Kommunen in der Lage sein, ein bisschen mehr auszugeben, um ordentlich zu sparen, wenn die Konjunktur schlecht läuft. So müsste es eigentlich sein. Die Gewerbesteuer dreht das Ganze aber völlig um und ist deshalb wirtschaftspolitisch ein richtiger Störfaktor. Also das kostet Arbeitsplätze, auch auf die lange Sicht, dieses System. Das bedeutet, man muss vielmehr dafür sorgen, dass die Abhängigkeit von der Konjunktur sinkt. Und deshalb schlagen wir vor, dass man eben als Basis dieser Steuer nicht nur die Gewinne nimmt, sondern eben hinzurechnet Zinsen aus Dauerschulden, den Finanzierungsanteil aller Mieten, Pachten und Leasingraten. Dann hat man eine breitere Basis für die Steuer und kann die Steuersätze sehr deutlich senken. Man wird dann auf einem Steuersatz landen, statt wie heute 13%, eher von 5-6%. Und damit sinkt der Steuersatz und gleichzeitig wird die Einnahme etwa gleich bleiben wie heute und die konjunkturelle Abhängigkeit sinken. Und außerdem sollen alle Freiberufler einbezogen werden, weil das heutige Modell so ist, dass es von der Rechtsform abhängt, ob man für eine bestimmte Tätigkeit überhaupt Gewerbesteuer zahlen muss oder nicht. Und das führt zu ungleicher Konkurrenz. Also Freiberufler schneiden steuerlich heute besser ab, als wenn ich dafür ein Unternehmen gründe formal. Und das ist eigentlich nicht einzusehen. So, das Ergebnis dieser Reform ist eine breite Bemessungsgrundlage und niedrige Sätze. Ja, was kommt jetzt dabei raus? Das ist ja schlecht zu lesen. So, also was kommt dabei raus, wenn man das alles zusammenrechnet? Also ich sage Ihnen nur die wichtigsten Posten. Das heißt, bei der Lohn- und Einkommensteuer gibt es insgesamt ein leichtes Plus. Das senkt sich aber zusammen aus einer Senkung des Steuertarifs, der 21 Milliarden Euro kostet. Dann Realistischere Gewinnermittlung im Bereich der Unternehmen bringt 12 Milliarden Euro. Realistische Einnahmen bei Vermietung und Verpachtung bringt etwa 9 Milliarden Euro. Ich beschränke mich hier auf die wichtigen Posten. Dann die Wiedereinführung der oder die Einführung von der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen bei Privatvermögen, also Wertpapiere, Immobilien, bringt etwa 2 Milliarden. Wir haben dann hier nochmal den Punkt, den ich vorhin schon erläutert hatte, mit dem Ehegattensplitting, bringt etwa 5 Milliarden. Und wir haben auch einige Punkte sozusagen, wo wir noch kleinere Verluste hier haben, also unter anderem durch die leichte Erhöhung des Kindergelds und des Kinderfreibetrags. Wir haben dann Mehreinkünfte bei der Körperschaftssteuer von 5 Milliarden, bei der Kapitalertragssteuer, da sind wir sehr vorsichtig gewesen, von 1,5 Milliarden Euro. Das heißt, da gehen wir schon davon aus, dass man nicht alles wird realisieren können, wobei das auch sehr gut mehr werden kann. Wir haben Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 7 Milliarden und Mehreinnahmen bei der Vermögensteuer von 15 und nochmal Mehreinnahmen von 4 bei der Erbschaftssteuer, macht Mehreinnahmen von 41 Milliarden Euro. Davon sollen, wie gesagt, 5 Milliarden, die man vorhin vom Ehegattensplitting genommen hat, sollen nicht den Familien weggenommen werden, sondern dann in die Kinderbetreuung gesteckt werden, sodass man dann insgesamt 36 Milliarden Euro Mehreinnahmen hätte. Und das entspricht etwa 1,6% des Bruttoinlandsprodukts. Damit wäre man etwa wieder auf dem Steuerniveau vor der rot-grünen Steuerreform. Nur mit zwei wesentlichen Unterschieden. Die Steuersätze wären für die allermeisten Menschen niedriger als heute. Das bedeutet, aus der Sicht ökonomischer Effizienz ist dieses Steuersystem dem bisherigen überlegen, also auch aus einer rein ökonomischen Betrachtung. Es gibt weniger Schlupflöcher. Das heißt, Leute müssen eher den Steuersatz zahlen, der auch wirklich angemessen ist und können sich nicht durch Sonderregeln rausrechnen. Und insbesondere wird vermieden, dass viele Kapitaleinkünfte gar nicht ordentlich erfasst werden, so wie das heute ist. So. Und das ist deshalb ein aus unserer Sicht sehr realistisches Konzept. Es hat nur einen großen Nachteil, es ist derzeit politisch nicht gewollt. Warum macht man das so dann überhaupt? Da will ich sagen, dass es aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt ist. Auch mit der Devisentransaktionssteuer können wir heute nicht sofort gewinnen. Aber es ist unheimlich wichtig, damit Menschen weiterhin für Alternativen streiten, dass sie wissen, dass Alternativen möglich sind und dass es seriöse Leute gibt, die das durchrechnen und entwickeln und auch öffentlich vertreten. Wenn man das nämlich nicht macht, dann bleibt man als Kritiker immer nur mit leeren Händen da. Und dann wird gesagt, naja, ihr wisst ja gar nicht, wie ihr es anders machen wollt. Und das ist einfach nicht wahr. Wir wissen, in allen zentralen Bereichen haben wir konkrete Alternativen durchbuchstabiert als Attack. Das geht über praktisch alle Bereiche der Wirtschaftspolitik, in der Handelspolitik, Gestaltung der Finanzmärkte, im Bereich des Steuersystems. Wir haben die Dinge wirklich sehr weitgehend durchbuchstabiert. Ich würde nicht sagen, dass das eine neue Wirtschaftswelt ist oder so etwas. Das ist eher eine ganze Menge von Elementen, die die Welt gerechter machen würden. Wir haben keinen neuen Ismus, keine einheitliche Ideologie. Das ist vielleicht auch fast falsch, das überhaupt nur zu versuchen, unter Bedingungen von Globalisierung und der Zunahme von Unterschieden der Menschen untereinander eine neue Großideologie zu suchen. Aber die solidarische Einfachsteuer ist ein Element, das man Menschen entgegenhalten kann, wenn sie sagen, es muss jetzt alles so werden, wie Kirchhoff und Merz das wollen. Und insofern soll es ein Stück Stärkung sein, auch für Ihre Arbeit in den Gemeinden, in Kirchen, wo auch immer Sie aktiv sind. Vielen Dank. Applaus